Und jetzt kommt der Clou. Fällst du aus diesem Stress plötzlich raus, also erster Urlaubstag, Handy aus, keine Deadlines mehr, Computer zu, dann fällt auch dein Cortisolspiegel. Und zwar nicht sanft, sondern oft ziemlich abrupt. Und dein Immunsystem, das im Hintergrund vielleicht schon die ganze Zeit kleine Infekte und oder Entzündungsprozesse niedrig gehalten hat, holt das jetzt in einer Art Überreaktion raus. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Warst du schon im Urlaub oder bist du vielleicht gerade? Oder fährst du noch? Ich bin seit ein paar Tagen auf Mallorca mit meiner Familie und mir ist was aufgefallen. Und darum mache ich dir heute diese Folge, weil auch ganz viele mich drum gebeten haben. Warum wird man eigentlich im Urlaub so häufig krank? Kennst du das? Ich sehe um mich herum nämlich gerade einige Kranke. Nee, keine Sorge, meine Familie ist fit. Und ich höre es immer wieder, auch von Kollegen und Freunden, krank am Anfang des Urlaubs. Hat es dich auch schon mal erwischt? Das ist nämlich gar nicht so selten und manche trifft es in schöner Regelmäßigkeit. Und ich erlebe dann diese Mischung aus Enttäuschung und Ärger, wenn Leute sich fragen, hey, ich habe mich doch so auf diese freie Zeit gefreut, ich hätte es so verdient und ausgerechnet jetzt. Ist das Pech? Ist das Einbildung? Cordelia, mach doch mal eine Folge dazu. Mach ich. Also, heute geht's genau darum, gibt's diese Krankheit? Ist es überhaupt eine Krankheit? Und viel wichtiger, kannst du was dagegen tun? Und Spoiler, ja, kannst du? Erfährst du alles in dieser Folge. Also, gucken wir mal dahin. Also, du hast monatelang auf den Urlaub hingearbeitet. Hingefiebert, der Koffer ist gepackt, der Anrufbeantworter ist an, der E-Mail-Abwesenheitsassistent, die letzte Mail ist raus und dann erwischt es dich. Erschöpfung, Kopfschmerzen, Erkältung, Gliederschmerzen und du liegst mit einer Laune wie Sauerkraut im Bett, während draußen die Sonne scheint und das Meer lockt oder die Berge. Zufall? Nee, ist es nicht. Dafür gibt es sogar einen Namen. Leisure Sickness. Auf Deutsch könnte man sagen, die Freizeitkrankheit. Oder eigentlich wäre besser die Erholungskrankheit. Schönes Wort, ne? Schönes Wort für eine doofe Sache. Aber heute schauen wir uns mal ganz genau an, was ist denn das eigentlich, was da in deinem Körper passiert und welche Mythen sich darum ranken. Es gibt nämlich eine Menge Mythen dazu, will ich gerne mit dir zusammen zerstören. Aber vor allem, was du konkret tun kannst, damit dir das nicht passiert oder nicht mehr passiert. Und das ist mir wirklich wichtig, ist nämlich einfacher, als du vermutlich denkst. Du hast hier wirklich viel mehr in der Hand, als dir wahrscheinlich gerade noch bewusst ist. Und in 20 Minuten wird es hoffentlich anders sein. Also fangen wir ganz vorne an. Leisure Sickness, das klingt so schick, das klingt so schlau, clever, modern. Das ist keine anerkannte medizinische Diagnose. Es gibt keinen sogenannten ICD-Code dazu. Also es ist keine offizielle Krankheitsziffer. Das ist nichts, mit dem wir Ärzte irgendwas in die Systeme eintragen können. Es gibt keine Leitlinie dazu, die uns sagt, wie wir das behandeln sollen. Und wenn du zum Arzt gehst und sagst, Herr Doktor, Frau Doktor, ich glaube, ich habe Leisure Sickness, dann hattest du vermutlich einen fragenden Blick oder eine hochgezogene Augenbraue. Das heißt nicht, dass das Phänomen nicht existiert, ganz im Gegenteil. Aber nach aktueller Einschätzung handelt es sich eher um wahrscheinlich ein psychosomatisches Muster. Also ein Muster, bei dem Körper und Psyche eng zusammenspielen, aber am Ende steht definitiv eine ganz reale körperliche Symptomatik. Keine Einbildung, sondern echt. Und geprägt wurde der Begriff übrigens schon 2002 von einem niederländischen Forscherteam um Ad Fingerhuts, wenn ich den richtig ausspreche. Das ist über 20 Jahre her und trotzdem hat es der Begriff bis heute nicht in die offiziellen Diagnosesysteme geschafft. Interessant, oder? Aber das, was dich wahrscheinlich viel mehr interessiert, ist ja die Frage, weswegen du überhaupt diese Folge hörst. Was passiert überhaupt in deinem Körper? Wieso wirst du krank, wenn du dich entspannst oder Urlaub hast? Und die plausibelste Erklärung, die wir aktuell dafür haben, dreht sich um ein ganz bestimmtes Hormon, nämlich um, du rätst es schon, Cortisol. Das kennst du schon aus früheren Folgen von mir. Cortisol ist dein wichtigstes Stresshormon. Ausgeschüttet in deiner Nebennierenrinde. Und Cortisol hat ganz viele verschiedene Wirkungen, Es wirkt unter anderem entzündungshemmend. Deswegen wird es ja auch gerne als Creme gegeben, wenn du einen Ausschlag hast oder sowas. Und es wirkt immununterdrückend. Deswegen wird es gerne gegeben bei Allergien zum Beispiel. Das heißt, dein eigenes Cortisol arbeitet, solange du im Dauerstress bist, auf vollen Touren. Also hast eine volle Arbeitswoche, musst ständig erreichbar sein, hast eine lange To-Do-Liste. Ein chronisch erhöhter Cortisolspiegel hält dein Immunsystem jetzt quasi im Schach. Ja, Entzündungssignale werden unterdrückt. Dein Körper priorisiert gerade Funktionieren über Heilen. Ist nicht gesund. Funktioniert aber so. Dein Körper, dein Best Buddy, hält gewissermaßen die Stellung, weil er merkt, oh, du brauchst ihn gerade noch. Und jetzt kommt der Clou. Fällst du aus diesem Stress plötzlich raus, also erster Urlaubstag, Handy aus, keine Deadlines mehr, Computer zu, dann fällt auch dein Cortisolspiegel. Und zwar nicht sanft, sondern oft ziemlich abrupt. Und dein Immunsystem, das im Hintergrund vielleicht schon die ganze Zeit kleine Infekte und oder Entzündungsprozesse niedrig gehalten hat, unter der Decke gehalten hat, holt das jetzt in einer Art Überreaktion raus. Holt das nach. Man könnte fast sagen, dein Immunsystem hat die ganze Zeit im verdeckten Detektiv gespielt und jetzt, wenn der Druck weg ist, bam, kommt alles gleichzeitig ans Licht. Dann geht's los. Und dann brechen Symptome typischerweise genau dann aus, am ersten oder zweiten Urlaubstag. Und meistens ist ja auch nach 2-3 Tagen wieder gut und Ruhe. Aber lass mich ganz ehrlich sein, weil mir das wichtig ist hier, diesen Mechanismus, den kann ich dir nicht als 100%ig bewiesen verkaufen. Das ist das, was die Schulmedizin im Moment für das Wahrscheinlichste hält. Und ich habe lange geschaut, aber es gibt bis heute keine vernünftigen Studien, ernsthaft nicht, die bei Menschen mit Leisure Sickness tatsächlich die Cortisolwerte gemessen haben, um das direkt nachzuweisen. Das ist eine sehr plausible, sehr gut hergeleitete Theorie. Ich glaube dran, auch gestützt zum Beispiel durch eine große Meta-Analyse von Segerstrom und Miller aus dem Jahr 2004. Die haben über 300 Studien ausgewertet und zeigen ziemlich klar, chronischer Stress unterdrückt nachweislich das Immunsystem, die Immunfunktion. Das ist unstreitig. Das ist durch zahlreiche Studien gesichert. Chronischer Stress unterdrückt dein Immunsystem. Aber das ist eben ganz allgemein und nicht spezifisch für Leisure Sickness, nicht spezifisch für dieses Freizeitphänomen. Da fehlt noch der direkte Beweis. Und überhaupt war ich komplett platt und erstaunt, wie schlecht die Datenlage, also die Studienlage ist zu diesem Phänomen. Wahnsinn. Also bei den Zahlen zu Leisure Sickness, da wird's richtig wild. Die Originalstudie von 2002 zeigt, betroffen sind etwa 3%. Also das passt überhaupt nicht zu dem, was ich wahrnehme in meinem Umfeld. Meine Freunde, insbesondere meine Bekannten und meine Kollegen, meine Patienten, da sehe ich es ja auch ganz oft. Passt gar nicht. Dann gibt es aber eine Studie aus dem Jahr 2015 und da sind über 50% betroffen. 50 im Vergleich zu 3%. Was ist denn da los? Und eine aktuelle Umfrage der Internationalen Hochschule, der IU, aus 2025 benennt 72%. 72% würden das Phänomen kennen. 20% davon sagen, sie seien regelmäßig betroffen. Also, jetzt haben wir eine Studie mit 3%, 50%, 72%. Hä? Hat da jemand geschummelt? Nee. Aber diese Schwankungen sind gewaltig. Und da kann ich dir gerne an dem Beispiel super zeigen, wie Studien funktionieren. Und ein Bild dazu, das mir mal sehr geholfen hat, ist das Bild von Forschern an einem See. 3 Forscherteams stehen am selben See und sollen zählen, wie viele Fische im See sind. Und das erste Team wirft ein Netz raus mit ganz groben Maschen, bleiben nur die dicksten Brocken hängen, Ergebnis zum Beispiel 3%. Das zweite Team wirft ein Netz mit feineren Maschen aus. Da zappeln dann natürlich viel mehr mittelgroße Fische im Netz und große. Ergebnis 50%. Und das dritte Team, das spannt quasi ein Moskitonetz quer durchs Wasser und hat am Ende jede Kaulquappe im Boot. 72% als Beispiel. Also derselbe See, ne? Dieselbe Anzahl Fische im See, aber das Netz hat sich verändert. Und genauso funktionieren eben Studien. Die Frage, ist das Netz? Also Fingerhoetz zum Beispiel, der hat 2002 mit 4 eingebauten Filtern gefragt. Also der hat gefragt, wirst du seit mindestens 12 Monaten wiederholt krank? In mindestens der Hälfte deiner Urlaube oder freien Wochenenden? Innerhalb von den ersten 48 Stunden nach Arbeitsende? Und nur wenn keine andere Erkrankung das erklären kann, dann hat er das gezählt. Also 4 Filter. sehr grobmaschiges Fischernetz. 3% der Leute haben gesagt, sie kennen das. Und er wollte das wiederkehrende Muster haben, nicht den einen verschnupften Urlaub, also ich kann den Forscher verstehen, aber das ist das Ergebnis. Wenn man dich stattdessen einfach fragt, hattest du irgendwann schon mal in deinem Leben das Gefühl, dass du ausgerechnet in deiner Freizeit krank wirst? Da sagst du doch ja, oder?
Ich auch.
Moskitonetz. Moskitonetz fischen im See. Zack, über 70%. Und beide Fragen sind ja wissenschaftlich völlig legitim, wären durch eine Ethikkommission sicher durchgegangen. Aber die eine misst Krankheit und die andere misst, ich sag mal salopp, Bekanntheit. Und keiner der drei Werte aus den drei Studien ist gelogen oder geschummelt, denke ich. Aber keiner sagt ja auch, wie viele Fische wirklich im See schwimmen. Also das ist Wissenschaft. Ich finde es spannend. Ich liebe ja sowas. Ich mag das. Vielleicht findest du es langweilig. Ich höre jetzt auf. Aber aus meiner Erfahrung will ich nur sagen, niemals Studiendaten überinterpretieren. Und aus meiner persönlichen kleinen Erfahrung ist die Dunkelziffer erheblich über 3%. Aber die exakte Zahl wissen wir streng wissenschaftlich eben nicht. Lass uns lieber zu den Mythen gehen. Lass uns mal drei typische Mythen basten. Also, kommen wir zu Mythos Nummer 1. Ein ganz weit verbreiteter Gedanke ist nämlich, das trifft nur ältere Menschen. Ah, das stimmt nicht. Oder das trifft nur Frauen. Nein. Oder nur Männer. Mm-mm. Oder nur Unternehmer. Oder nur Selbstständige. Oder nur High-Performer. Oder nur Leute, die wahnsinnig viel arbeiten. No. Die Studienlage zeigt hier tatsächlich ziemlich klar, nee. Nicht dein Alter, nicht dein Geschlecht. Das sind nicht die entscheidenden Faktoren, sondern, ahnst es? Es ist tatsächlich deine Persönlichkeit und dein Arbeitsstil. Deine Persönlichkeit und dein Arbeitsstil. Wenn du ein besonders ausgeprägtes Pflichtbewusstsein hast, wenn du perfektionistisch tickst, wenn du eine hohe Arbeitsbelastung hast und, das ist vielleicht der wichtigste Punkt, wenn du nicht gut abschalten kannst, wenn du nicht so einfach runterkommen kannst, dann bist du viel eher betroffen. Das zieht sich durch mehrere unabhängige Studien. Grüße gehen übrigens raus hier an meinen Freund und Kollegen Jörg. Jörg, du hast mir selber gesagt, du hattest es früher regelmäßig und heute gar nicht mehr. Chapeau. Da hast du sehr viel für deine Gesundheit getan und gelernt und verändert. Und das finde ich mega und das kannst du, liebe Hörerin und lieber Hörer, auch. Und wie? Gibt's gleich mehr dazu. Jetzt kommt noch ein kurzer Aha-Moment, der hat mich wirklich überrascht. Also als ich mich da eingelesen habe in die Studien, da war ich wirklich überrascht. Die Generation Z, also die ganz jungen Berufstätigen, die gilt ja aktuell gesellschaftlich oft als die faule Generation mit Null-Bock-Mentalität. Achtung, die aktuelle IU-Studie zeigt das Gegenteil. Gerade die bis 25-Jährigen zeigen ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein, wollen ständig erreichbar sein, übernehmen viel Verantwortung. Und genau das kombiniert mit einer hohen Arbeitsbelastung lässt das Risiko für Leisure Sickness bei der Generation Z überproportional ansteigend. Das ist spannend, oder? Also hier stimmt das Klischee auf jeden Fall einfach nicht. Kommen wir zu Mythos Nummer 2. Jede Urlaubserkältung ist Leisure Sickness. Also der zweite Mythos, der ist ja völlig nachvollziehbar, das verführerisch zu denken. Ne? Jede Erkältung im Urlaub ist automatisch dieses psychosomatische Phänomen. Mm-mm. Ist es aber nicht zwangsläufig, auch wenn man das leicht denken kann. Es ist ein ganz banaler, ein viel zu oft übersehener Faktor, auch bei Ärzten, nämlich es ist das Reisen selbst. Eigentlich liegt es völlig auf der Hand und wird trotzdem so oft übersehen. Also das Reisen selbst, denk mal an deine letzte Flugzeugreise oder Reisen mit dem Zug, mit Klimaanlage, diese kalte, trockene Luft, die trocknet deine Nasenschleimhäute aus und trockene Schleimhäute sind ein viel schlechterer Schutzwall gegen Viren als gut befeuchtete. Das ist ja auch das Problem im Winter mit der trockenen Heizungsluft oft. Und beim Reisen sitzt du oft stundenlang eng mit fremden Menschen in einem geschlossenen Raum. Ein Paradies für Erkältungsviren und Bakterien.
Werbung.
Kennst du das auch? Im Urlaub fällt dir plötzlich auf, wie wichtig eigentlich die Matratze ist, denn du liegst in einem ungewohnten Bett. Dabei verbringen wir knapp ein Drittel unseres Lebens auf einer Matratze und die sollte auch zu dir passen und vor allem nicht zu alt sein. Für deine Gesundheit ist die richtige Matratze tatsächlich ein wichtiger Faktor. Und trotzdem schenken die meisten ihrer Matratze kaum Beachtung. Und es gibt auch nicht die eine perfekte Matratze für alle. Leider, denn deine Schlafposition, welches Liegegefühl du magst, dein Körperbau, deine Körpermaße, dein Temperaturempfinden und noch viel mehr, das alles ist ja individuell. Und genau hier braucht es eine smarte Lösung und gibt es auch. Nämlich die Firma AM Qualitätsmatratzen. Hier kannst du diese wichtigen Faktoren einfach online abstimmen mit dem kostenlosen Matratzenfinder. Produziert wird in Deutschland, entwickelt wurden sie zusammen mit Physiotherapeuten. Mit Fokus auf eine ergonomische Schlafhaltung und Druckentlastung der Wirbelsäule. Du ahnst es, das gefällt mir als Orthopädin besonders. Probier doch mal den kostenlosen Online-Matratzenfinder aus. Und wenn du lieber persönlich sprichst, berät dich ein Schlafexperte am Telefon. Das ist im Online-Bereich wirklich herausragend. Und weil direkt ab Werk versendet wird, bekommst du die hochwertige Qualität zum fairen Preis. In Deutschland kostenlos geliefert, in wenigen Tagen. Dazu 100 Nächte Probeschlafen, immer kostenlose Retour und bis zu 10 Jahre Garantie. Und wenn du beim Thema Matratze jetzt tiefer einsteigen willst, ich habe eine ganze Podcast-Folge dazu aufgenommen, Folge 290, welche Matratze bei Rückenschmerzen? Der Matratzenfinder, kauf sie im Schlaf, nicht im Laden. Hör dir die Folge nochmal an, dann nehme ich dich Schritt für Schritt mit und du findest raus, ob deine Matratze erneuert werden sollte und wie du eine passende finden kannst. Über meinen Link in den Shownotes bekommst du 5% Rabatt auf deine nächste Bestellung. Und jetzt geht's zurück in die Folge. Werbung Ende. Vielleicht bist du früh aufgestanden, um zu verreisen. Vielleicht hast du zu wenig geschlafen, vielleicht gar nicht. Vielleicht bist du im Jetlag. All das ist ein Teil dessen, was wir als Urlaubserkältung empfinden, hat aber gar nichts zu tun mit dem Stressabfall, sondern schlicht nur mit den Reisebedingungen. Und für die Klugscheißer unter uns, wenn es jetzt wieder in die Studien geht, das ist ein sogenannter Confounder, ein Störfaktor, der die eigentliche Ursache in einer Studie verschleiern kann. Ich weiß, vielleicht freue ich mich da alleine drüber, aber ich mag so Klugscheißerei. Mythos Nummer 3. Es ist immer harmlos. Der dritte Mythos ist vielleicht der wichtigste und der ist gar nicht witzig. Nämlich für alle, die eine Vorerkrankung am Herzen haben, Herz-Kreislauf-System. Die Annahme, das Ganze sei grundsätzlich harmlos, stimmt hier nicht. Für die meisten gesunden Menschen stimmt das nicht bei diesen Vorerkrankungen. Weil, ich sag mal so, meistens sind es ja leichte, selbstlimitierende Symptome. Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Erschöpfung, vielleicht Gliederschmerzen. Innerhalb der ersten 2, 3 Tage, 4 Tage ist es dann wieder gut. Aber es gibt eine ernstere Schwestervariante. Und die kann eben auftreten bei Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen. Eine Fallkontrollstudie von Kopp und Kollegen aus dem Jahr 2003 hat sich Herzinfarkte angeschaut, die während des Urlaubs auftraten. Und über 21% dieser Urlaubsherzinfarkte passierte in den ersten 2 Tagen. Über 21%. Das ist bemerkenswert und vermutlich ist die Ursache dieser gleiche abrupte Wechsel von Anspannung zu Entspannung. Bei den meisten Menschen führt es nur zu ein paar Tagen Unwohlsein, aber bei Menschen mit einem entsprechenden Risiko kann es auch ein ernstzunehmendes Ereignis auslösen und dann solltest du diese Symptome eben bitte nicht übersehen. Darum geht's nur. Nicht übersehen, nicht verharmlosen und nicht sagen, es ist ja nur Leisure Sickness. Das war eine kleine Studie, relativ kleine Stichprobe, also ist nicht im großen Stil replizierbar, aber ich finde den Hinweis ernst genug, dass ich ihn dir nicht vorenthalten möchte. Übrigens, dieses Phänomen Herzinfarkt, wenn man sich entspannt, zum Beispiel zu Weihnachten, da habe ich eine eigene Podcast-Folge zu gemacht. Oh, das ist lange her. Folge 102, alle Jahre wieder, lebst du ungesund. Hör nochmal rein, wenn dich das interessiert. So, und ich will jetzt keinen Disclaimer machen, aber natürlich kann ich im Podcast nicht individuell beraten. Also wenn du eine bekannte koronare Herzerkrankung hast, einen Stent, einen Herzinfarkt hinter dir oder 2, wenn du zu der Risikogruppe gehörst. Und zur Risikogruppe gehören statistisch auch Männer ab 45 und Frauen ab 55. Also ich ab nächster Woche. Menschen mit hohem Cholesterin, Diabetes, Bluthochdruck oder Raucher. Alle diese Menschen, die haben einen wenigstens statistisch gesehen erhöhtes Risiko dann sprich doch vielleicht mit deiner Kardiologin, deinem Kardiologen darüber, wann und wie du am besten in deinen Urlaub startest. Wenn das für dich Sinn macht, vielleicht kann dir dieser Hinweis weiterhelfen. Also je nach Größe und Lage eines vorangegangenen Herzinfarktes kann dir empfohlene Wartezeit zwischen Reise und also zwischen Ende Arbeit und Anfang Reise auch ruhig mehrere Tage sein. Und auch die Hitze am Zielort ist relevant. Ne? Temperaturen über 30 Grad können mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedingen oder Rhythmusstörungen begünstigen, Kreislaufkollaps und sowas, als Orte, die nicht so heiß sind. Was ich nur sagen will, auf keinen Fall, du sollst nicht verreisen, wenn du vorher krank bist. Natürlich nicht. Es heißt nur, vielleicht sprichst du mal mit deinem Internisten oder Kardiologen drüber, vorher, wann und wie. Vielleicht kann das sinnvoll sein, hier zu planen und nicht einfach nur in den Urlaub zu gehen. So, jetzt aber endlich mal zum praktischen Teil. Ich habe dir 3 Hacks mitgebracht, mit denen du das Risiko für einen holprigen Urlaubsstart reduzieren kannst. Und ich sag dir gleich, sei nicht traurig, aber kurzfristige Last-Minute-Tricks bringen relativ wenig. Also ist leider nicht das Super-Supplement, die Wunderpille oder der Mega-Bio-Hack. Wenn du schon im Flugzeug sitzt und dann der Hals kratzt, ist es ein bisschen spät für Prävention. Dann kannst du immer noch viele Sachen machen. Aber hier sind Maßnahmen, die du am besten in den Wochen vor deinem Urlaub einbaust und am allerschlauesten langfristig in deinen Lifestyle, in deinen Lebensstil. Immer. Also, Hack Nummer 1, der Puffertag. Plane deine Anreise nicht direkt am letzten Arbeitstag oder Tag danach, sondern wenn es irgendwie möglich ist und überleg mal, ob es nicht vielleicht doch irgendwie möglich ist, leg 2 bis 3 volle Tage dazwischen. Also zum Beispiel letzter Arbeitstag ist Freitag, Abreise dann Montag oder Dienstag. Ja, ist dann kürzerer Urlaub, aber du kannst diese Tage für deine Gesundheit ganz bewusst nutzen. Komm runter zu Hause, räum auf, schlaf aus, pack in Ruhe, geh spazieren, am besten in der Natur, am besten vormittags etwa 40, 45 Minuten. Und der Gedanke dahinter ist ganz bildlich. Dein Körper ist eher ein Schiff als ein Auto in Bezug auf Urlaub. Also ein Schiff kannst du nicht ruckartig wenden, da ist nicht Handbremse, U-Turn, es geht einfach nicht. Du brauchst einen sanften, weiten Bogen. Und genauso ist es mit dem Wechsel zwischen deinen beiden Nervensystemen, sympathisch und parasympathisch. Also der Sympathikus, der hält dich im Arbeitsmodus, der hält dein Cortisol hoch und guckt, dass du funktionierst. Und der parasympathische, der ist für die Erholung zuständig, für die Regeneration, für den Urlaubsmodus. Aber abrupter Umschwung von 100 oder 120 auf 0 überfordert diesen Mechanismus meistens. Mit ein paar Puffertagen gibst du deinem Nervensystem Zeit, runterzuschalten, statt mit Vollgas gegen die Wand zu fahren oder in dem Bild hier besser gegen die Hafenmauer zu havarieren. Hack Nummer 2, die Mikropausen im Alltag. Das geht immer. Schon Wochen vorher, eigentlich geht's immer. Das ist mein Lieblingshack, weil der so simpel ist und nichts kostet. Also bau dir am besten schon ab heute, nicht erst vor dem nächsten Urlaub, mehrmals täglich kleine bewusste Pausen ein. Ich habe dir schon ein paar Mal erzählt, das ist dieser Seufzer. Und 60 bis 90 Sekunden reichen völlig. Also konkret einmal tief einatmen durch die Nase, dann nochmal mehr einatmen, Luft anhalten und dann bewusst und lange und tief ausatmen, dabei Schultern fallen lassen und am besten seufzen. Richtig, richtig ausatmen. Ruhig 2-3 Mal. Und das merkt ja keiner. Kannst du machen, weiß ich nicht. Am Schreibtisch, auf der Toilette, im Meeting, vorher. Das sind Mikropausen und trainiert deinen Vagusnerv. Ist im Moment der beste und stärkste, bekannteste Biohack, deinen Vagusnerv zu aktivieren. Und den Vagusnerv, der gehört zum Parasympathikus, den brauchst du für Regeneration, den brauchst du für Heilung, den brauchst du für Entspannung. Das sind sogenannte Mikropausen. Und das trainiert den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung im ganz Kleinen. Aber du trainierst es jeden Tag immer wieder, sodass dein Nervensystem diesen Wechsel immer besser lernen kann. Genau das kann dir dann weiterhelfen, wenn der große Wechsel in den Urlaub ansteht. Und Hack Nummer 3, Perfektionismus. Gerade am letzten Arbeitstag bitte unbedingt runterschrauben. Diese letzte Woche vor dem Urlaub ist bei vielen die stressigste. Ja, oh, das kenne ich auch. Und du willst noch alles fertig machen, du willst nichts liegen lassen, du willst alles fertig haben, bevor du wiederkommst. Und das ist genau die Perfektionismusfalle. Also wenn du kannst, Nimm dir besser langfristig vor, die kompliziertesten Projekte legst du nicht in die letzten Arbeitstage, sondern deutlich vorher. Plan deine letzte Woche so, dass der letzte Arbeitstag eher ein ruhiger Tag wird. Vielleicht mit einem Abschlussmeeting am Vormittag oder, also höchstens eine halbe Stunde, oder vielleicht nur Abrechnung und Bürotätigkeit, so versuche ich es in meiner Arztpraxis umzusetzen, oder, also, dass du auch sauber übergeben kannst, was offen ist und der Nachmittag vielleicht bewusst etwas ruhiger gestaltet, weil es kommt ja doch immer noch was dazu und dazwischen. Und hab keine Angst vor Unerledigtem, es muss nicht immer alles perfekt fertig sein, bevor du gehst. Das ist dieser Perfektionsanspruch, kämpfe ich auch oft mit, der selbst einer der größten Risikofaktoren ist für Krankwerden, findet die Forschung immer wieder. Also Ansprüche runterschrauben, dein Best Buddy, dein Körper wird's dir danken. Ich habe mir übrigens, Leute fragen mich das ganz oft, wenn du das wissen willst, ich nehme immer Arbeit mit in den Urlaub und guck mal, jetzt gerade, meine Familie ist tauchen, draußen scheint die Sonne, es ist 15 Uhr und ich nehme Podcast auf. Allein in meinem Hotelzimmer. Ist ja auch Arbeit. Und ich finde das aber schön, wenn du jede Woche ein Stück mehr Gesundheit lernen kannst und lernen willst. Und ich will dich da nicht hängen lassen, ich will dich da unterstützen. Und deswegen gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge, seit ich den Podcast gestartet habe in 2021. Und egal, ob Corona war oder Weihnachten, Silvester, Geburtstag, was auch immer, es gibt immer jeden Mittwoch eine neue Folge. Und das mag ich. Und so habe ich einen sanften Wechsel zwischen Urlaub und Arbeit. Weißt du, wie ich meine? Also muss ja jeder für sich entscheiden und wie er es gerne hat. Aber ich finde so, das ist ein kleiner Bonusgedanke oder ich nehme es als Hack. Ich achte da auf eine gute Balance. Also ich mische das so, denn wir wissen aus Studien auch, es sind nicht die Arbeitstiere gefährdet, die am Strand noch E-Mails checken, die haben nicht so ein hohes Risiko für Leisure Sickness und auch nicht die komplett Inaktiven, die tagelang rumliegen, die haben auch kein erhöhtes Risiko. Es sind die Menschen, die diesen krassen Wechsel machen. Und so versuche ich es eben auch, so gut ich kann. Also nicht vom Vollprogramm ins komplette Nichtstun krass rüber switchen, sondern die Dosis macht das Gift. Macht doch Sinn, oder? Und damit, egal ob es Urlaubszeit ist, kommen wir natürlich genau jetzt zu deinen Hausaufgaben.
Hausaufgaben.
Deine Aufgabe für diese Woche, schau dir deinen nächsten Urlaub an. Egal, ob der in 4 Tagen ist, in 4 Wochen, 4 Monaten oder erst nächstes Jahr. Und blockier dir doch bitte jetzt schon die Puffertage, mindestens 2, besser 3, zwischen dem letzten Arbeitstag und deiner Abreise im Kalender, wenn du kannst. Und wenn du das nicht mehr kannst, schau, was du stattdessen tun kannst und mach's beim übernächsten Urlaub. Und bau dir ab morgen, eigentlich ab heute, deine erste Mikropause ein. Tief einatmen, Luft anhalten, Schultern fallen lassen, ausatmen und dabei seufzen. Mach das 3-mal am Tag, eine Woche lang, bis nächsten Mittwoch, bis die nächste Folge kommt. Immer morgens, mittags und abends, 3-mal täglich. Wie eine gute Medizin, 3-mal täglich atmen und beobachte mal, wie sich das anfühlt. Und schreib mir gerne, wie es dir damit geht. Das interessiert mich wirklich total. Das ist bei jedem anders. Und wenn ich es von dir persönlich höre, was da tatsächlich in deinem Alltag funktioniert, freut mich das sehr und ich lerne immer noch dazu. Und das liebe ich. Und wenn du noch mehr Hacks willst und Tricks, komm auf meine Tour. Ab Mitte September bin ich in ganz Deutschland unterwegs. Karten gibt es überall im Vorverkauf. Schau mal bei Eventim oder so. Einige Städte haben noch Tickets. Und ich würde mich riesig freuen, dich einmal persönlich zu treffen. Zeit für ein paar Worte. Ist auf jeden Fall hinterher und ich bin da, ich kann gerne mein Buch signieren oder wir können Fotos machen oder kannst mir Fragen stellen oder was du gerne hättest. Ich würde mich wirklich freuen und diese Tour mache ich so nur einmal dieses Jahr und dann wahrscheinlich nie wieder. Also komm vorbei. Und damit entlasse ich dich. Ob du im Urlaub bist oder warst oder noch fährst, bitte sei bewusst, sei mindful. Mach Urlaub mit Köpfchen und genieß ihn gesund. Ich wünsche dir noch einen entspannten, sonnigen, sanften, erholsamen und beschwingten Tag. Bis nächste Woche. Deine Cordelia. Ciao.